Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Herrn da, der die Dissertation geschrieben hat in der komplexen Komplementärmedizin. Heute ist er aber Professor an einer Universität in Europa, wo er sich der biopsychosozialen Resilienz gewidmet hat und auch lehrt. Und er ist für mich so ein komplexer Wissenschaftler, wo ich mit ihm einfach mal über das Thema Entgiftung ganzheitlich sprechen möchte. Und ich begrüße ihn ganz herzlich bei mir im Studio, Professor Dr. Urs Gruber. Willkommen bei uns. Danke vielmals.
Recht herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ja. Sehr gerne. Dieses Thema Entgiftung höre ich immer wieder, man sollte mehr entgiften. Ich habe manchmal den Dr. Joachim Mutter da, sagt, das ist das A und O, ist das Entgiften. Wir kriegen heute so viel Fremdstoff in unseren Körper rein, die einfach nicht natürlich sind. Und wie siehst du es als Wissenschaftler? Ist das ein großer Punkt, wo wir alle beachten sollten?
Vielleicht, wenn du erlaubst, würde ich das gar nicht in erster Linie mal aus der Sicht der Wissenschaft betrachten, sondern ich würde mir einfach mal überlegen, Joachim Mutter hat natürlich dann auch recht, wenn er das so sagt, aber wichtig ist, dass der Mensch, dem soll es gut gehen, und das soll immer eine Anzahl von Input und Output sein. Also alles, was in einen Menschen eintaucht und alles, was wieder rauskommt, können wir das mal so ganz einfach betrachten. Und jetzt, je mehr wir quasi uns in der Zivilisation bewegen, die meisten sind ja im positiven Sinne betroffen von Zivilisation, Gott sei Dank, sind nicht alleine unterwegs, haben wir natürlich das sehr viel mit Giftstoffen zu tun, die wir über die Atmung aufnehmen, über die Haut, über die Nahrung, vielleicht über die Augen, wenn man dieses und jenes sieht, das ist auch Input, einfach auf einer anderen Ebene beispielsweise. Und dies jetzt, die Fragestellung, nebst dem vielen Guten, was mit eintaucht in uns, dass wir verwerten können, beleben können, haben wir auch viel Müll, sage ich jetzt mal Müll, auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Hier wird es darum gehen, die wieder loszuwerden, einfach aus einer entsprechenden sinnhaften Logik heraus. Rein geht's anscheinend viel einfacher, das wieder raus, kann man sich vorstellen. Allein mit dem Ausatmen ist der Müll nicht einfach schon so wieder entsorgt. Input und Output spielen eine große Rolle. Der Körper selbst und seine eben Bioresilienz auf dem Körper, also die Kraft, die biologische Kraft, die gerne voranstrebt und gerne gut am Leben ist und am Leben bleibt, hat der Körper sehr viele Mechanismen eingebaut, um da bestimmte Dinge zu puffern, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es gibt dieses und jenes Gewebe beispielsweise, wo man sagt, das hat auch die Eigenschaft, bestimmte Giftstoffe oder Toxine oder Schlacken oder ich weiß nicht, wie man dem allem sagen soll, um das mit aufzunehmen, einzubinden, damit es quasi den biologisch-gesundheitlichen Lebensfluss nicht stört. Aber das gibt mit der Zeit alte Warenlager. Ja? Und so ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn man von Zeit zu Zeit wieder mal dem Körper die Möglichkeit gibt, dass so quasi Frühlingsputz macht und diese alten, angestammten Lager zu entsorgen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Bindegewebe, ich habe ein Fettgewebe zum Beispiel, und da ist sehr viel Müll mal zur Seite geschoben worden, damit alles weiter gut funktioniert, dann macht das Sinn, diesen Müll wieder aus diesem Gewebe zu bringen, zum Beispiel aus der Zelle zu bringen, aus dem Zwischenzellraum zu bringen und das zu entsorgen. Was für mich aber ganz wichtig ist, ist das, ab- und ausleiten wäre ganz toll, wenn man das über eine längere Zeit machen würde, dieses Entgiften quasi. Was passiert, wenn ich sage, ich nehme diesen und jenen Stoff, hier gibt es eine ganze Fülle von Möglichkeiten, diesen und jenen Stoff und ich mache mal innerhalb von 3 Tagen so und so eine Kur, mag sein, dass jemand die Kraft hat, um das auszuhalten, das ist ja gut, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich habe das gemacht und danach wurde ich dann krank zum Beispiel. Dann hat es funktioniert, dass der Körper bestimmte Giftstoffe losgeworden ist, zumindest schon mal im Blut. Und also das
mobilisiert, aber vielleicht nicht gebunden,
oder? Genau, nicht gebunden, vielleicht nicht ganz ausgeleitet. Mhm. Und dann haben wir einen Störfall. Nicht, dass das schlimm wäre, im wenigsten Sinne ist es schlimm, aber sehr unangenehm und hätte so nicht sein müssen. Ich denke, wenn wir jetzt den Keller bei uns ausräumen im Frühling, weiß nicht, oder Estrich, wie auch immer, dann werden wir vermutlich jetzt nicht den großen Bagger bestellen und einmal mit der Schaufel rein, raus und alles einfach wegschmeißen, ungesehen, sondern dass wir einfach portionenweise uns auch daran gewöhnen, das Ganze zu entsorgen. Mhm. Und so kann der Körper selbst auch sehr, sehr gut damit umgehen, einhergehen damit und sogar auch etwas lernen daraus. Ab- und ausleitende Verfahren und Möglichkeiten sind Dinge, die der Körper in der Regel selbst tun kann, wenn man ihm die Möglichkeit und die Gelegenheit gibt. Manchmal geht das etwas in Vergessenheit. Und manchmal ist es gut, wenn man durch ganz langsame, sehr gute Möglichkeiten so eine Art von Kuren und so weiter macht. Also ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Extremkuren. Muss manchmal sein, aber dann hat es mit Krankheit vielleicht zu tun. Aber wenn jemand sagt, ich bin gesund, ich möchte gerne wieder mal so einen Frühjahrsputz gemacht haben, einerseits vom Körper aus, dann möchte ich ihn gerne ermuntern, das über eine längere Zeit schön fein so zu tun. Das von der einen Seite aus in der Biologie und natürlich derselbe Müll, der sich angesammelt hat in der Psyche, im Geist.
Ja, da komme ich gleich drauf zurück. Ja, das ist nämlich Thema 2, finde ich super.
Das sind so Themen,
Aber nochmal, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter drin und man muss sich ja auch Gedanken machen, dass wir auch beide alt werden dürfen, gesund alt werden dürfen. Und hier spreche ich auch diese Angst, sagen wir, Alzheimer, Demenz, Problematiken, wo ja sehr stark im Zusammenhang steht, auch mit Schwermetallbelastungen. Also da muss man sich doch vielleicht auch aktiv fragen, wenn diese wissenschaftliche Relevanz eigentlich schon da ist oder der Verdacht da ist, dass zum Beispiel Amalgam oder Aluminium, wo wir ja in Fülle und Fülle auch konsumieren, die durch die Blut-Hirn-Schranke anscheinend geht und das Hirn belastet, dann müssen wir doch schauen, also entweder das Aluminium zu verzichten, wo immer wir sensibilisiert werden dafür, dass wir das wissen, und auf der anderen Seite, wie kriege ich das wieder raus?
Genau, das ist eine ganz, ganz bedeutsame. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, was das du jetzt gesagt hast, wenn man sich nur die Frage stellen muss, also es gibt ja immer Forschung und Wissenschaft ist immer die Frage, welche Frage stelle ich wie und wie messe ich was. Hier gibt es bestimmt Lager, die sagen, ja, so giftig ist es auch wieder nicht. Und die anderen sagen, doch, ich kann messen, wie ungemein giftig das ist. Mhm. Und wir sind erneut bei dem Thema, wenn ich mir diese Frage stellen muss, geht eigentlich schon viel zu weit. Dass es Parteien und die gegeneinander, vielleicht liegt es irgendwo in der Mitte, ich weiß es nicht, aber dass jetzt ein Mensch, Quecksilber und Aluminium und so weiter, dass ihm das gut tut, glaube ich, nein.
Das ist doch unbestritten,
oder? Genau, da können wir sagen, das ist doch unbestritten. Ja. Wenn es jetzt das ist, dass man sagt, es wird uns zugeführt, unterschwellig vielleicht, dann ist das nicht gut, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Da finde ich es gut, auch Sendungen, wie du machst zum Beispiel, dass man da darauf aufmerksam macht, denkt daran, das und das. Das kann nicht gesundheitsfördernd sein, sondern es nimmt euch Gesundheit. Und je weniger Gesundheit ich habe, desto mehr ist die Möglichkeit da, um eine Art von Kranksein zu entwickeln. Brauchen wir alle nicht, eben genau wir jetzt in unserem Alter. Wir möchten ja noch gerne ein wenig Gesundheit behalten, ja, möglichst viel. Auch wenn sich die Gesundheit anpasst, es gibt ja auch eine alternde Gesundheit. Ja. Mhm, ja. Und die kann immer noch ganz, ganz toll sein. Aber wir müssen deswegen nicht den Kopfstand noch können, wie wir ihn vielleicht mit 20 gehabt haben. Mhm. Also eine angepasste Form der Gesundheit.
Ja. Aber wir müssen ja sensibilisiert sein. Ich sage nochmal, wenn Leute mir da sind, sagen, ja, dann nimmt man ein Stück Fleisch und haut es auf den Grill, aber nicht auf den Grill, sondern auf eine Aluminiumfolie, Schale, was ja sehr häufig gemacht wird, um den Grill nicht zu putzen.
Ja.
Dann geht ja dieses Aluminium-Ionen letztendlich auch ins Fleisch. Und wenn ich Glück habe, habe ich noch etwas, was ich noch mit Zitronensäure überspieße und so. Wir müssen ja sensibilisiert werden, dass das genau Chemie ist, was wir hier basteln, oder?
Genau. Ja, du sagst es aber wunderbar. Eigentlich gehört bestimmt eine Portion gute, also Plausibilität dazu. Ich habe früher immer gesagt, gesunder oder so Menschenverstand oder Bauernschleue.
Mhm, ja, super Wort.
Finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges. Und wenn ich darauf hingewiesen werde, also nur mir die Frage stelle, kann Aluminium allenfalls sich übertragen auf dieses und jenes? Ja, selbstverständlich. Habe ich irgendwie eine PET-Flasche und ist die mit Weichmachern so gemacht, dass ich sie wirklich mit überall hintragen kann und dass sie nicht kaputt gehen kann und auch nicht reißt, weil sie derart viele Formen von jetzt von mir aus Bisphenolen oder was weiß ich welchen Kunststoffen drin hat, kann sich das übertragen ins Wasser drin oder welche Flüssigkeit dann auch immer. Und nehme ich die auf? Ja, das ist ja alles gut bemessen, das ist gut belegt. Die Frage ist nur noch, wie krank macht es? Mhm. Nicht macht's krank, sondern wie stark belastet es mich in der Gesundheit, beziehungsweise macht es auch krank? Mhm. Das können zwei unterschiedliche Gesichtspunkte sein, mhm. aber beide muss man ja ganz vehement sagen, nee, um Gottes Willen. Mhm. Wir machen ja hier nicht irgendwie einen eigenartigen Wettbewerb mit der Gesundheit. Mal schauen, wer mehr aushält, mehr Bisphenole, du oder ich. Ich glaube, das wäre völlig Blödsinn. Falsch gedacht, klar. Völlig richtig. Ja.
Was machst du persönlich in Sachen Entgiftung?
Kommt ein wenig drauf an. Es gibt Dinge, eben wie gesagt, wenn ich Entgiftungskuren mache, dann mache ich die gerne mit Flüssigkeiten einerseits, dass ich sage, ich tue mir und meinen Organen jetzt vielleicht etwas Gutes mit unterschiedlichen Teesorten zum Beispiel über eine bestimmte Zeit, aber nicht nur. Ich gehe vielleicht eher in eine Art von monodiätetischem Konzept, das heißt, ich gehe eher in spartanische Ernährung zurück, einfach die mir vermutlich über mehrere tausend Jahre schon viel näher gekommen ist. Ich greife zurück auf Nahrungsmittel, die hier wachsen, mhm. ist auch so ein Prinzip, das kennt der Körper, das kennt das Immunsystem, kann sehr viel damit machen zum Beispiel. Und natürlich auch die Psychohygiene spielt daneben mit eine ganz, ganz große Rolle. Ich kann zuzüglich sehr viel machen über, wie man das in den Säulen der Naturheilkunde kennt, natürlich mit Wasser, mit Licht, Luft, mit Wärme, Kälte zum Beispiel. Ich kann Auflagen machen, je nachdem, was ich für ein Typ bin, dass ich dann unterschiedliche Auflagen machen kann. Ich kann mit natürlichen sogenannten Arzneien, was mit Pflanzen, mit Heilpflanzen zum Beispiel sehr gut arbeiten, in einer verdünnten Form als Tee zum Beispiel, wo ich nicht gegen ein Beschwerdebild arbeite oder für die Auflösung eines Beschwerdebildes, sondern an der Gesundheit selbst. Mhm. Da kann ich sehr gut damit arbeiten, zum Beispiel.
Ich hatte mal kürzlich einen Professor da, der mit mir über TCM geredet habe, mhm. speziell auch über diese unglaublichen Teemischungen. Mhm. Ich habe gelernt als Laie, dass diese Künstler über so viele Jahre hinweg tatsächlich richtige Medizintee gemacht haben, die eine unglaubliche Wirkung haben am Körper. Ich als Schweizer, als Europäer, der sich damit nicht so beschäftigt hat, hat sich hier ein neues Bild aufgetan über eine Medizinform, wo ich meine allergrößte Achtung habe. Ja. Ja, und du hast vorhin das Wort Tee gesprochen. Sind das auch so TCM-Tee-Mischungen?
Zum Teil nimmt man für den Europäer, die wir ja sind, nimmt man bestimmte Arzneipflanzen, aber natürlich in einer sehr, sehr weichen und feinen Form. Und je nachdem kann man die noch abschmecken. Also eine Arzneipflanze kann immer aus unterschiedlichen Seiten betrachtet werden. Inhalts- und Wirkstoffform, also die Kinetik, was macht das alles im Körper? Oder man kann es zum Beispiel aus den asiatischen traditionellen Heilkulturen ableiten. Wie schmeckt's? Was tut dieser Geschmack mit mir? Wir wissen ja schon, wenn ich Schokolade in den Mund nehme, dann hat es noch nichts mit mir getan, aber die Psyche ist vielleicht schon entlastet, weil die Rezeptoren, es gibt eine Information ab ins System und ich meine, vielleicht ich sei entspannt und das macht natürlich jeder Wirkstoff, Bitterstoffe und so weiter und so weiter. Da gibt es schon Mischungen, Teemischungen zum Beispiel, die einem gut tun, eher morgens, eher abends, die sehr stark helfen, auszuleiten, abzuleiten, aber nicht im Sinne von, wir machen jetzt ein Problem aus dem Ausleiten, ja, sondern dass das wirklich einhergeht, dass das angeboten wird dem Körper und dass er proportional in diese Richtung geht. Das ist eine Variante von möglichen Teemischungen.
Ich war kürzlich in einer Klinik für eine Leberentgiftung. Ich habe mir das einfach so für meine Gesundheit, bin mir das wert. Mhm. Und habe dann abends jeweils Bambuspflaster gekriegt für unter die Fußsohlen. Mhm. Ja, da bin ich ins Bett gegangen, morgens, wo ich das aufmache, schwarz. Kennst du das und kannst du mir etwas darüber erklären, wieso ist das schwarz, was zieht denn das raus?
Das ist eine gute Frage. Es sind ganz unterschiedliche Wirkmechanismen, die damit eine Rolle spielen. Der Bambus selbst, gibt es ja sehr viele verschiedene und da gibt es dann wieder Geheimnisse oder unterschiedliche Mischungen und Rezepturen, die in diesen Pflastern entsprechend vorkommen. Da hat jeder Experte vermutlich seine eigenen Meinung, wie viel von was gehört rein. Und wenn man das zum Beispiel an die Fußsohle klebt, gibt es zwei unterschiedliche Gesichtspunkte, dass durch den Reiz auf die Haut an Fußsohle, das hat sich sehr, sehr etabliert für das, sehr gut gezeigt für das, dass da eine Art von Wechselwirkung entsteht, die den Menschen unterschiedlich einschwitzen lässt auf dieses Pflaster, zum Beispiel über den Fuß. Mhm. Und je nachdem, alles, kennst du ja auch alles, Pflanzeninhaltsstoffe, die da sind, die kann ich jetzt pharmakokinetisch beschreiben vielleicht, ich kann sie als eine molekulare Struktur beschreiben oder eben auch deren elektromagnetische Größenordnung. Alles eigentlich, was wir so sehen, mit dem, was wir denken, können wir so oder so beschreiben und umschreiben. Das ist die eine Seite. Wenn ich das betrachte als eine Art von einem in Anführungszeichen natürlichen Feldspiegel, der einerseits durch die Zusammensetzung des Bambus, der da ist, mit einer Rolle spielt im Sinne der Reizreaktion. Ich setze einen Reiz, es kommt eine Reaktion. Und zum anderen aber auch als eine Art von Feldspiegel, also vom Bambusfeld quasi, elektromagnetisch gesehen jetzt, dass da was zurückgespiegelt wird in den Körpern wieder zurück, würden wir zwei unterschiedliche Formen des Gelingens des ab- und ausleitenden Verfahrens durch diese Pflaster herleiten können, das diesen Erfolg eigentlich auch ausmacht. Mhm. Es ist ja dann unbestritten, auch über sehr viele Messungen und Auswertungen zum Beispiel, dass das tatsächlich etwas bringt.
Mhm. Ja. Spannend. Hast du es auch schon gemacht?
Ich habe es auch schon gemacht, ja. Ich hatte aber, muss ich jetzt eingestehen, ich hatte die Geduld nicht. Mir hatte mein Bruder zum Beispiel gesagt, mach's mal so lange, bis diese Pflaster schön hell bleiben. Und ich habe dann die Übung abgebrochen, weil ich habe immer gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da quasi immer noch so eine hohe Wechselwirkung da sei, wo mir diese, zum Beispiel diese Pflaster mithelfen, natürlich das zu entgiften.
Genau, dein Bruder ist ja auch Hersteller von solchen
Pflastern. Genau, von daher kenne ich mehr dann die Datenlage dazu, wenn da wieder 200 oder 300 Personen so untersucht werden in diese Richtung. Ja.
Und da wird wirklich etwas rausgezogen? Was?
Ich würde sagen, ja, da bin ich ein wenig hin und her gerissen. Wenn ich sage, Giftstoffe werden herausgezogen, die muss ich nachvollziehen können im Pflaster. Und da gibt es ganz bestimmte Ableitungen, wie man das misst. Mhm. Das wurde schon gemacht, es wurden Messungen gemacht. Die sind für mich aber noch, da waren auch teilweise Giftstoffe drin, wo ich sage, aber das kann doch gar nicht durch die Haut. Habe aber gesehen, wie es gemessen
aber
wurde.
Aber es ist drin.
Es ist drin, ja. Mhm. Und deswegen ist es für mich so, komme ich fast ins Stottern, weil ich sage, ja, das kann ich mir jetzt selbst so nicht erklären. Mhm. Das geht von meinem Verstand weg. Ich habe die Messung gesehen, ja, oder die Messungen aus dem Labor gesehen. Mhm. Da kann ich dir nicht erzählen, wie das funktioniert. Da bin ich aufgeschmissen, in Anführungszeichen. Dass dem Körper aber sehr viele Informationen über dieses Wechselfeld zur Verfügung gestellt werden, damit er völlig anders beginnt zu schwitzen, zu entgiften in diese Richtung, einerseits. Und andererseits, dass der Körper durch diese elektromagnetischen, sage ich jetzt mal bildsprachlich, Wechselfelder durchaus besser und vielleicht gleichmäßiger entgiftet. Das ist ja ein großer Nutzen am gesunden Menschen. Wenn es in Krankheit geht, muss man das immer in Absprache, in therapeutischer Absprache machen.
Ja, ich frage das mal auch mal die Klinikleiterung, die mir ja das dann auch gegeben hat. Und mal schauen, was sie noch dazu sagt, warum sie das antreibt. Ja, ja. Aber jetzt vielleicht noch die nächsten Minuten, auch die Entgiftung. Wir reden immer wieder über die körperlichen Entgiftungen, das verstehe ich. Aber eigentlich, je länger ich mir das überlege, auch im Gespräch mit dir, ist eigentlich hier oben diese Gedankenhygiene wahrscheinlich noch viel entscheidender, oder?
Das glaube ich mit dazu, absolut. Also vielleicht, es ist immer eine Frage, was ist das zuerst und was ist nachher? Warum brauche ich so viel Schokolade? Oder ich weiß nicht was, ich habe auch gerne Schokolade, aber warum brauche ich vielleicht täglich meine Tafel Schokolade? Ich glaube nicht, dass der Körper das braucht. Mhm. Vielleicht ist das Ersatz für irgendwas anderes, das mir im Moment gut geht, wenn ich Schokolade auf der Zunge habe und so weiter. Und dann wäre es ja eher etwas, das ich im Gedankengut, in den Prägungen, in den Erlebnissen vielleicht wiederfinde. Jetzt gar nicht in der Körperzelle, sondern im Gedankengut. Und somit spielt es natürlich auch ganz eine große Rolle, diese Art von ganz einfache Form von Psychohygiene, dass man sagt, okay, ist es manchmal nicht auch gut, quasi eine Reinigungskur mal durch die ganzen Gedanken und durch die eigene Psyche zu machen, was ja gar nicht so einfach ist. Ich denke ja immer aus einer bestimmten Denkhaltung heraus und manchmal ist es ganz schwierig, diese Denkhaltung zu hinterfragen. Wir haben in einer Sendung mal gesagt, oder du hast mir erlaubt zu sagen, dass der Mensch manchmal ein wenig denkfaul ist, dass wir in Reflexen eigentlich antworten. Und das bestätigt sich immer und immer wieder selbstverständlich. Und jetzt kommt es immer wieder darauf an, ist es für mich selbst noch ein Gedankengut in meiner Haltung, die mir gut tut oder nicht, kann ich dann fast nicht mehr beurteilen selbst. Hier ist es immer gut, wenn man uns sich so, wie wir jetzt uns vielleicht im Gespräch finden, suchen und sich selbst mal die eigenen Gedanken über seine Psyche eigentlich macht.
Ich mag mich an eine Situation erinnern, also etwa 7 Jahre alt war ich da, war einem Film schauen gegangen, in einem Kino, ein Werwolf. Und es hat dann wirklich 5 Jahre lang gedauert. Ich hatte 5 Jahre lang bis 12 Angst, alleine durch den Wald zu gehen. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch eine Art von Vergiftung, die ja massiv auf die Psyche schlägt und die diese Ängste auslöst. Und ich glaube, solche Beispiele können wir von Corona an über alles Mögliche assoziieren. Wir kommen eigentlich immer wieder zu gewissen Vergiftungen, die uns eigentlich in ein Verhalten aufdoktrieren.
Ja, das mit dem Werwolf finde ich gut. Manchmal ist es nicht mal der Werwolf, gell, der uns da eine kleine Delle in die Psyche haut, in Anführungszeichen, sondern manchmal sind es Routinen, wenn ich mit 2 Jahren, wenn ich ein Kind bin von 2 Jahren und ständig das Glas umwerfe und ich dann beim 3., 4. Mal höre, wie dumm das ich bin und wie ungeschickt und so weiter. Das sind ja auch solche Dellen zum Beispiel, die uns dann irgendwann beginnen wir zu nicken, wenn wir mit 15 was umwerfen, nicken, sagen, ja, ich wusste ja, ich bin doof oder ich weiß nicht, wie was. Dass dann das quasi ja wie eine Prägung ist und ich bin ja dann so, das ist dann quasi meine innere Haltung und wir hinterfragen gar nicht mehr, ja, ist es denn wirklich so oder nicht? Und das ist ein ganzes Strickmuster von Möglichkeiten oder von, ja, sag ich mal, energetisch oder psychisch toxischen Müll, der da liegt, den ich durchaus hin und wieder mal ausmisten kann. Da geht's für mich aber auch wieder in dieselbe Richtung, möglichst über eine bestimmte Zeit. Ich sollte den Geist auch möglichst trainieren können, glaube ich. Und wie kann ich einen Geist am besten trainieren? Wenn ich über etwas nachdenken muss, ganz scharf, dann in der Regel driftet das Hirn nach 7 oder 8 Sekunden ab. Viel länger geht nicht und dann muss ich wieder neu anlaufen und neu denken und so weiter. Aber was ein großes Training ist, ist zum Beispiel der Versuch, mal nicht zu denken, auch nicht als Reflex abzurufen. Man kennt das sehr gut aus dem autogenen Training, vielleicht aus der Meditation und so weiter. Also eine ganz phänomenale Bühne für die Möglichkeit, dem Geist so weit behilflich zu sein, um quasi selbst Reinigungsprozesse zu generieren. Diese ganzen Möglichkeiten, die man in der Naturkunde, Komplementärmedizin, aber auch im Rahmen der Gesundheitsentwicklungen sehr, sehr gut kennt mittlerweile.
Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist innerhalb der Sendung. Wenn wir von Entgiftungen reden, sollten wir wirklich auch bei der Psyche anfangen. Ja. Ich weiß, es gibt auch Ausrichtungen in der Schulmedizin, die auch sagen, ganz klar, viele psychische Problematiken stauen sich so lange, bis sie sich körperlich auch manifestieren. Das ist so eine schöne Geschichte, wo sich die Seele mit dem Körper unterhaltet und sie jammert und sagt, ich kann machen, was ich will, der Körper hört nie auf mich. Dann sagt der Körper, ja, kein Problem, sag es mir, auf mich hört er.
Stimmt.
Was ja wunderbar ist. Also hier eine Entgiftung zu machen und diese Werwolf-Geschichte eigentlich gar nicht zu schauen, wäre eigentlich das Beste gewesen. Also mir als Kind hat es geschadet und ich weiß, dass jedem Kind wird es nicht besser gehen, mit solchem Müll zugemüllt zu werden. Oder?
Aber kann ja passieren manchmal, dass man den Werwolf einfach sieht und sagt, ja, hätte ich ihn nicht angeschaut. Optimal ist es, wenn man nachher vielleicht jemand hat, um darüber zu reden und das abzubauen und so weiter. Quasi ausdellen möglichst, solange es
frisch ist. Hätte das einem Kind geholfen? Hätte das mir geholfen, über diesen Film zu reden?
Warum nicht?
Ich weiß es mal nicht. Ich habe sie mich reingefressen.
Formulieren wir es positiv und sagen, ja, warum soll es nicht helfen? Darf man durchaus das auch wagen. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich bin sehr unruhig wegen diesem oder jenem, das ist jetzt vielleicht etwas, das hat dich jetzt tief betroffen, ja, betroffen. Und das können 100.000 unterschiedliche Dinge sein. Und je nachdem kann es sein, dass wir in 10 Jahren wieder hier sitzen und ich spreche irgendwas von einem Werwolf und dich triggert das und mich überhaupt nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, muss mal die eigene, quasi den eigenen psychischen Estrich, ist manchmal gut, wenn man den etwas reinigt. Man beobachtet oder sieht die Welt auch vielleicht wieder ganz anders in ihrer Wirklichkeit oder in ihrem Gegenüber. In einer Grundhaltung zum Beispiel ist grundsätzlich jeder Mensch mal schlecht. Oder ist im Grunde genommen, sind die meisten sind schon gut und recht und machen das richtig.
Und den Blickwinkel mal wechseln.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ist auch gesund, tut gut. Und den Blickwinkel wechseln ist ja auch eine Form von Reinigung mal von einer anderen Seite.
Ist einfach so schön, mit dir zu sprechen. Es tut einfach gut und es ist schade, abzubrechen. Ich denke, über diese Psychohygiene könnte man wahrscheinlich noch unendlich viel länger diskutieren. Und
das glaube ich, glaub ich auch. Wenn man die Psychohygiene oder die, wieder die Hygiene des Menschen selbst, dieses reinigende Moment, wenn man sich das auch wünscht und ein-, zweimal pro Jahr vielleicht sich eine Zeit dafür sucht, gibt es auch in der Schweiz wunderbar ganz viele, ganz, ganz tolle Leute, die einen da führen können, die einen mitbegleiten können. Und wenn man sagt, man beginnt klein, dass man noch niemand braucht, der einen begleitet, gibt es in der Schweiz hervorragende Drogerien oder spezialisierte Apotheken, die einem da sehr, sehr gerne behilflich sind und auch das individuell abstimmen können auf das, dass es mir dann so gut in der Kur und nachher noch viel besser geht.
Professor Dr. Urs Gruber, herzlichen Dank für diese wunderbare Worte und diese wunderbare Sendung, die ich Ihnen wieder nahe tragen durfte. Ich danke euch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen, wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.